The Pioneer Briefing Business Class, die Biografie.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Samstag, der 6. August.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first.
Richard Nixon schreibt Geschichte an jenem 8. August 1974. Als erster Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika tritt er zurück. Besser gesagt, er muss zurücktreten. Die Wucht der Vorwürfe rund um den Watergate-Skandal ist zu groß geworden. Eine politische Ausnahmekarriere geht jäh zu Ende. Es waren 5 sehr bewegende Jahre für die USA und die Welt. Vietnamkrieg, radikale Proteste auf den Straßen Amerikas, die Bürgerrechtsbewegung, Nixons spektakuläre Besuche in der UdSSR und China, sein War on Drugs und schließlich der Watergate-Skandal, der sich zuletzt zum 50. Mal gejährt hat. Wer war der Mann? Wie wurde er das, was er war und woran scheiterte er letzten Endes? Welches politische Erbe hinterlässt dieser Mann bis heute? Für die heutige Ausgabe unserer Sommerserie rund um berühmte Persönlichkeiten hat mein Podcast-Kollege Stefan Lischka angerufen bei Professor Manfred Berg. Er ist Historiker für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Er hat lange Jahre in den USA gelebt und hat sich gerade mit der Nixon-Ära intensiv beschäftigt. Das Gespräch ist eine kleine Reise durch das Leben von Richard Nixon und durch ein Stück US-Geschichte, als das Land in Aufruhr war, ähnlich wie heute.
Schönen guten Morgen, Herr Professor Berg.
Guten Morgen.
Wir sprechen über Richard Nixon, eine der schillerndsten und faszinierendsten Figuren der amerikanischen Politik des 20. Jahrhunderts. Wenn Sie diesen Mann in einem Satz beschreiben müssten, was würden Sie dann sagen?
Richard Nixon ist eine ungeheuer komplexe, widersprüchliche Figur, eine extrem polarisierende Figur in der amerikanischen Politikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Er hat auch die amerikanische Politik weit über seinen Tod hinaus beeinflusst. Ich würde meinen, er ist heute noch jemand, der nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern auch in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr starke Emotionen weckt.
Richard Nixon war ein, kann man doch sagen, hochintelligenter Mann, der einen atemberaubenden Aufstieg hingelegt hat, aber der am Ende auch tragisch gescheitert ist, wie wir ja schon gerade angedeutet haben. Und zwar glaube ich, dass er auch an sich selbst gescheitert ist. Und ich glaube, man kann den Mann nur richtig verstehen, wenn man sich seinen Start ins Leben ansieht. Richard Nixon wurde in Kalifornien geboren, 1913, in sehr einfache Verhältnisse hinein. Was war das für eine Kindheit?
Es war eine normale Kindheit für das frühe 20. Jahrhundert, also durchaus geprägt von, nicht von Armut. Seine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft, aber er kommt eben auch nicht aus privilegiertem, reichem Hause. Immerhin hat es gereicht, damit er dann später an der Duke University studieren konnte. Er hat ja einen Abschluss als Jurist dort gemacht, war ein durchaus sehr guter Student, erhielt ein Stipendium dann und schloss sogar als Drittbester seines Jahrgangs ab. Also er war ein sozialer Aufsteiger, das kann man sagen. Er kam aus, wir würden es vielleicht als kleinbürgerliche Verhältnisse bezeichnen, aber sehr aufstiegsorientiert, sehr ehrgeizig.
Sehr religiös auch, es war ein Quäker.
Ja, Richard Nixon war nie ein religiöser Fanatiker. Die Quäker sind ohnehin ja eine Religionsgemeinschaft, die für ihre Toleranz bekannt sind.
Mhm. Und Arbeitsethos.
Und das Arbeitsethos natürlich, aber auch für ihren Pazifismus. Nixon hat sich, obwohl er als Quäker vom Militärdienst im Zweiten Weltkrieg hätte freigestellt werden können, freiwillig zur Marine gemeldet. Er war also im engeren Sinne nicht so religiös geprägt, dass das in irgendeiner Weise seine eigenen Lebensführung oder seinen politischen Aktivitäten den Stempel aufgedrückt hätte. Mhm.
Der einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, hat Jura studiert, wie Sie bereits gesagt haben, hat seine Frau Pat geheiratet und dann als Republican richtig durchgestartet, erst im House of Representatives und später dann als Congressman. Und Richard Nixon hat einen genialen politischen Instinkt gehabt und hat sich in den 50er Jahren in dieser aufgeregten McCarthy-Ära als Antikommunist inszeniert. Er wurde berühmt als Mitglied des House Committee of Un-American Activities. War das Kalkül oder hat der Mann wirklich überall die rote Gefahr gesehen?
Also Nixon war kein fanatischer Antikommunist. Das war ja etwas, was er später dann auch durchaus betont hat, als er die Annäherung an Moskau und Peking gesucht hat. Aber es war in den späten 40er und frühen 50er Jahren im Zeitalter dieser sogenannten Second Red Scare durchaus politisch opportun, auf diesen Zug des Antikommunismus aufzuspringen. Und Nixon hat das sehr geschickt inszeniert, insbesondere in den Untersuchungen gegen Alger Hiss, einen ehemaligen hohen Diplomaten und damals dann Präsident der Carnegie-Stiftung, der von einem abtrünnigen Kommunisten bezichtigt wurde, der Kommunistischen Partei der USA angehört und Spionage für die Sowjetunion betrieben zu haben.
I am holding in my hand a microfilm of very highly confidential secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department over 10 years ago by communists who were employees of that department and who were interested in seeing if these documents were sent to the Soviet Union, where the interests of the Soviet Union happened to be in conflict with those of the United States.
Das machte Nixon berühmt. Es ist übrigens bis heute ein Fall, der die Gemüter erregt. Und Nixon war da sicher sehr skrupellos, aber man muss ihm allerdings auch konstatieren, die Vorwürfe gegen Hiss waren. Das haben dann Archivfunde nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Ostblock durchaus sehr nahegelegt. Hiss war durchaus in Spionageaktivitäten verwickelt. Also
für die Sowjetunion tatsächlich ja auch.
Ja, eben. Und insofern, Nixon war hier, der hat das sicher auch aus politischem Opportunismus gemacht. Er war ein Red-Baiter, wie man damals sagte. Er hat eine Gegenkandidatin um den Sitz im Repräsentantenhaus, die Pink Lady, genannt. Die hat ihm dafür den bleibenden Spitznamen Tricky Dicky, also der gerissene Richard, angehängt. Also das war eine prägende Zeit, das würde ich vor allem sehen. Ich würde weniger die ideologische Fixierung auf den Antikommunismus sehen, sondern vor allem hier für seine spätere Obsession mit Feinden, die ihn überall umstellen und gegen die er sich unter allen Umständen und mit allen Mitteln wehren muss. Da waren diese frühen Jahre in der Zeit der sogenannten McCarthy-Ära durchaus für ihn prägend.
Das bedeutet, Sie sehen das auch so, dass der Mann durchaus ein bisschen paranoid war, auch politisch, oder?
Absolut. Also wir haben ja die berühmten Watergate-Tapes, also die Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus, die dann später ja auch verschiedentlich ediert worden sind. Das kann man also alles nachlesen und
nachhören auch.
Nachhören, ja, richtig. Also, na, das ist schwierig nachzuhören. Das ist oft sehr verstümmelt. Also ich persönlich bevorzuge da eher
manches versteht man schon, vor allem auch seine unflätige Sprache auch.
Ja, gut. Jedenfalls, das zeigt da diese Tonbandaufnahmen, die zeigen schon seine Paranoia und seine Obsession. Er sei überall von Feinden umstellt, die ihn fertig machen wollten und deswegen seien im Grunde genommen alle Mittel erlaubt, auch gegen diese Feinde dann sich gegen diese Feinde zu wehren. Das ist der dunkle Nixon, wenn man ihn so bezeichnen will. Und das ist sicher, deswegen wäre ich auch vorsichtig, also von einer persönlichen Tragik zu sprechen. Es sind eben bestimmte persönliche Verhaltensweisen, bestimmte persönliche Eigenschaften, die ihn auszeichneten und die er letztlich nicht hat kontrollieren können und mit denen er sich im Grunde genommen selbst politisch zugrunde gerichtet hat.
A dramatic moment in the life of a soldier statesman, now the 35th President of the United States, Dwight D. Eisenhower and his Vice President Richard Nixon.
Nach seiner Antikommunistenjagd ist Richard Nixon weiter aufgestiegen und war quasi die gesamte Regentschaft von Dwight Eisenhower, dessen Vizepräsident. Und hier hat er auch sein großes Projekt gefunden, die amerikanische Außenpolitik. Er hat 61 Länder besucht, habe ich von Ihnen gelernt. Sie haben ein Nixon-Porträt geschrieben in einem Buch mit dem Titel Die Präsidenten der USA. Herausgeber ist Christoph Mauch. Aber persönliche Freunde wurden die beiden nie, der Präsident Eisenhower und sein Vize, oder? Weil der Richard Nixon war privat eigentlich bis zum Ende immer ein recht unzugänglicher Mensch geblieben, auch für seine politischen Freunde, richtig?
Ja, er war also, sein Verhältnis zu Eisenhower war rein politischer Natur. Eisenhower hatte ihn gewissermaßen, so wird das jedenfalls häufig gesehen, als den Mann fürs Grobe mit auf das Ticket genommen. Er war für parteipolitische Polemik zuständig. Dass er ihn, also dass Eisenhower Nixon nicht besonders schätzte, zeigte sich dann, als es um die Kandidatur der Republikanischen Partei 1960 ging und Eisenhower gefragt wurde, er möge doch mal die wichtigsten Leistungen Nixons als Vizepräsident nennen. Da hat Eisenhower dann sehr bösartig geantwortet, ja, man möge ihm doch ein bisschen Zeit geben, dann werde er darüber nachdenken und dann werde ihm schon etwas einfallen.
Okay.
Das war unfair, weil Nixon tatsächlich ja, Sie haben es eben gesagt.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Sie können dieses Gespräch jederzeit in voller Länge hören auf thepioneer.de und in unserer The Pioneer App. Werden Sie dafür doch einfach Pioneer und unterstützen Sie werbefreien Journalismus unter join.thepioneer.de. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie Teil unserer Mission werden. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns am Montag wieder. Same time, same place.